Herzlich willkommen zum Podcast von Care Österreich. Sie sind bei Care in Action. Mein Name ist Andrea Bastorf-Hager und ich bin die Geschäftsführerin von Care in Österreich. Und heute habe ich einen sehr speziellen Gast, über den ich mich sehr freue. Besonders, dass sie sich in Zeiten wie diesen, wo sie so extrem viel zu tun hat, Zeit für uns genommen hat. Ich darf Ihnen vorstellen, Frau Dozentin Ursula Hollenstein, Fachärztin für Infektionen und Tropenmedizin, und sie leitet gemeinsam mit ihrem Mann das reisemedizinische Zentrum TravelDoc in der Favoritenstraße im 4. Bezirk. Herzlich willkommen, Frau Dozentin Hollenstein.
Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, hier zu sein.
Sehr gerne. Meine erste Frage ist, wir haben jetzt in Österreich ein bisschen so die Stimmung, es ist das Ende der Pandemie, das viel zitierte Licht am Ende des Tunnels wird jetzt in der warmen Jahreszeit möglicherweise etwas heller. Viele von uns sind bereits geimpft. Ist es wirklich das Ende der Pandemie? Würden Sie das auch so sagen in Ihrer beruflichen Funktion?
Also ich denke, das Ende auszusprechen und vorherzusagen traut sich niemand, der sich seriös mit diesen ganzen Virusmutanten auch beschäftigt hat, mit der Entwicklung, der Ausbreitung über das letzte Jahr. Dass es besser wird, das sehen wir alle. Die Zahlen sind im Moment fantastisch. Und das ist eben auch das, was uns jetzt die Möglichkeit zu diesen ganzen Öffnungen, zu den Erleichterungen gibt. Ich glaube, das haben alle Menschen sowas von dringend gebraucht. Aber zu Ende kann es nicht sein, weil auch die Welt so divers ist und die Möglichkeiten der Bekämpfung für die unterschiedlichen Länder so verschieden sind. Nur weil wir da vielleicht schon einen weiten Schritt getan haben, sind viele andere Länder noch lange nicht dort.
Leider ist es durchaus nicht, Sie haben es selbst angesprochen, die Welt ist divers, nicht für die gesamte Weltbevölkerung so, also global gesehen, glaube ich, ist es absolut berechtigt von einer Pandemie, die im Gange ist, zu sprechen. Ich habe gestern mit Kollegen in Lateinamerika videotelefoniert. Also dort ist die Lage wirklich trist, um nicht zu sagen teilweise katastrophal. Es ist so, dass Care, nicht nur Care Österreich, aber wir sind halt jetzt bei Care Österreich, erreichen praktisch wöchentlich Covid-Hilferufe von allen Ländern rund um den Globus, mit denen wir arbeiten, aber ganz besonders aus Lateinamerika und aus Asien, wo wir wirklich Schreiben kriegen, also wir müssen unsere Projekte umstellen. Es geht vieles nicht mehr. Also Covid hat uns einen ordentlichen Strich durch unsere humanitäre Arbeit gezogen. Und darauf müssen wir reagieren, weil sich einfach die Situation in vielen Ländern, jetzt gerade in Indien, ich glaube, das haben wir alle auch hier in den Medien gesehen, eskalierend fast entwickelt. Das Gleiche trifft im Moment für Nepal zu. In Bangladesch sind also Zahlen galoppierend und da gehen dann so einfache Dinge aus wie Sauerstoff, wie die einfachsten Dinge, die man halt als Arzt braucht, um Covid-Patienten zu behandeln. Und aus dem Grund stellt Care seine Arbeit, hat Care seine Arbeit bereits umgestellt und Care Österreich alleine macht 2 selbstfinanzierte Covid-Projekte in Indien, 1 und in Bangladesch. Sie sind ja Tropenmedizinerin, Sie betreiben ein Reisezentrum. Das heißt, wie ist Ihr globaler Blick auf die Situation?
Und ich denke, wir haben ja schon innerhalb Europas, innerhalb reicher Länder gesehen, was es bedeuten kann, wenn ein Gesundheitssystem unvorbereitet getroffen wird. Und die Bilder, die wir am Anfang der Pandemie gesehen haben aus Italien, die uns alle so schockiert haben, das ist ja nur ein müder Abklatsch von dem, was passiert, wenn sowas auf ein nicht nur unvorbereitetes, sondern auch schlecht ausgerüstetes Gesundheitssystem trifft, wie wir es nun einmal in all diesen Ländern haben. Und damit war das ganz klar, dass das in all diesen Ländern vielleicht ein bisschen mit Verzögerung große Katastrophen anrichten wird. Und es sind ja nicht nur die direkten Auswirkungen der Covid-Pandemie und des Virus selbst. Es ist eben genau das, was Sie schildern. Es unterbricht Ihre Arbeit. Es unterbricht die Arbeit von vielen medizinischen Projekten, die außerhalb dieses Virus stattfinden. Es ist da vieles an Malaria-Projekten zum Stillstand gekommen. Es sind Tuberkulose-Fürsorgeprogramme unterbrochen, weil teilweise keine Medikamente geliefert werden, weil Nachschub nicht da ist, weil die Leute nicht mehr erreicht werden können. Also da geht weit über die Covid-Situation hinaus vieles drunter und drüber in diesem
Land. Auch die Mütter- und Kindersterblichkeit ist im Steigen massiv. Besonders in armen Ländern oder in den armen Bevölkerungsschichten in vielen Ländern. weil halt einfach die Spitäler voll sind und Frauen nicht mehr im Spital entbinden. Also das sind wirklich sehr viele Nebeneffekte, die also ganz verheerende Auswirkungen haben, unter anderem auf die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen haben und damit direkte Auswirkungen auf die Arbeit von Care. Jetzt ist die Menge an zur Verfügung stehenden Impfstoff ist ja nicht nur bei uns ein Riesenthema. Also bei uns wird es ein bisschen so dargestellt, man hat halt zu wenig bestellt. Auf das wollen wir gar nicht eingehen. Wir haben eine relativ gute Versorgung jetzt auch in der Europäischen Union in der Zwischenzeit erzielt, auch wenn es immer noch zu wenig ist. Aber ich würde Sie als Virologin gern fragen, wird das kommen, dass genügend Impfstoff da ist, einerseits für Europa, andererseits für die Welt, weil das ist ja eigentlich der entscheidende Faktor. Was schätzen Sie?
Ja, es wird sicher irgendwann kommen. Die Frage ist, ob es rechtzeitig kommt. Wir haben ja von Anfang an, als klar wurde, dass es Impfstoffe geben wird, und das war ja recht rasch auf Schiene, gab es auch die Bemühungen ausgehend von der WHO, dass klar sein muss, dass das eben auch für die Ärmeren zur Verfügung stehen wird und es nicht nur ein Wettlauf der reichen Besteller sein darf. Es gab eine schöne Initiative, die im Endeffekt immer noch nicht viel mehr als das Papier ist, weil es einfach ausschließlich vom Wohlwollen der Reicheren abhängt, ob sie Impfstoff dann zur Verfügung stellen, ob sie Mengen abgeben. Und da ist, solange es hier bei uns zu wenig in Anführungszeichen gibt, der Wille aller Reichen, was abzugeben, nicht sichtbar für mich. Es war dieser Streit, nicht nur innerhalb der europäischen Länder, das wäre ja schon schlimm genug, aber international ist das natürlich noch viel schlimmer, dass man zuerst einmal die eigenen versorgen muss, bevor man auch nur daran denkt, Impfstoffdosen herzugeben oder Geld zur Verfügung zu stellen, damit Länder, die sich das nicht leisten können, sowas zu kaufen, auch tatsächlich zu ihren Dosen kommen. Und dann kommen neben der reinen Verfügbarkeit natürlich auch die logistischen Probleme. Wir haben relativ lange gebraucht, eine Impflogistik auf die Beine zu stellen, und wir kranken und hinken immer noch ein bisschen. Aber stellen Sie sich das in einem Land mit schwer erreichbaren Regionen vor, mit Menschen, die weit abseits von irgendeiner Gesundheitsstruktur leben. Selbst wenn Sie da den Impfstoff haben, müssen Sie ihn erstmal an Mann und Frau bringen. Das sind Herausforderungen, die sind noch gewaltig, und ich würde mich da nicht trauen, eine Zeitschätzung zu machen.
Aber es wird nicht so sein, dass im Herbst für alle quasi genügend sicher ist. Also das schließen Sie aus.
Auch wenn die Hersteller jetzt tatsächlich in die Gänge kommen, wenn die Anfangsprobleme der reinen Produktionsschwierigkeiten, glaube ich, im Griff sind. Trotzdem ist es noch ein Mengenproblem, und auch wenn jetzt groß, manchmal ein bisschen populistisch von der Freigabe der Patente gesprochen wird, das ist zwar eine gute Idee und das ist bei vielen Medikamenten auch sehr wichtig gewesen, nur Impfstofferzeugung ist nichts, was Sie einfach im nächsten Hinterhof machen können. Wenn Sie jetzt gerade bisher Waschmittel hergestellt haben, stellen Sie auf Impfstoff um. Das ist ein ganz hochdiffiziles und qualitativ auch herausforderndes Projekt. Das kann nicht einfach jemand, der in diesem Metier bisher nicht war, von heute auf morgen übernehmen.
Also auch Sie als Fachfrau sagen, die Freistellung der Impfstoffpatente ist nicht die Lösung, als die sie unter anderem auch von den Amerikanern propagiert wird und auch gerne von NGOs natürlich zitiert.
Es gibt natürlich schon
wird.
Beispiele, wo diese Freistellung, gerade um die HIV-Medikamente herum, hat das einen ganz wesentlichen Schritt gemacht, aber da gab es eben ein Land wie Südafrika mit einer existierenden Medikamentenproduktion, die imstande waren, das zu übernehmen und auch zu produzieren in der entsprechenden Qualität. Denen hat wirklich nur das Patent gefehlt. Bei den Impfstoffen sind das nur sehr wenige Hersteller und Pharmabranchen, die da jetzt einsteigen könnten im großen Stil. Mhm.
Und es stimmt, dass Indien das größte impfstoffproduzierende Land der Welt ist. Und wenn Indien jetzt natürlich, hat in den letzten Wochen auch gesagt, sie können nicht liefern an die asiatischen Nachbarländer, das hat natürlich eine dramatische, schlechte Wendung der ganzen Impfkampagnen in den Nachbarländern bedingt, weil Indien gesagt hat, sie müssen auch jetzt zuerst auf sich selbst schauen.
Das sind viele Millionen Dosen.
Ja, und die brauchen aber auch selbst viele, viele Millionen Dosen. Ich meine, CARE ist ja eine weltumspannende humanitäre Organisation. Unser größtes Mitglied ist CARE in den Vereinigten Staaten. Und unter der Leitung von CARE in den Vereinigten Staaten arbeitet CARE weltweit daran, in der Initiative, das heißt schnell und fair auf Deutsch, fast and fair, dass man 100 Millionen Menschen Zugang zu einer Impfung verschafft, die ihn sonst nicht so leicht bekommen würden. Da geht es vor allem um Menschen, die in entlegenen Gebieten leben, Menschen, die nicht angebunden sind mit einem Smartphone, weil in vielen ärmeren Ländern auch erfolgt auch die Registrierung über Smartphone. Das ist selbst bei uns eine Herausforderung. Und nicht jeder kann sich das leisten und kriegt auch alle Informationen, die relevant sind. Und es geht vor allem auch darum, dass, und da kommt jetzt das Kernthema ein bisschen von Care, die Gleichstellung der Geschlechter, auch im außereuropäischen Ausland, sind sehr viele medizinische Hilfskräfte, aber auch Ärztinnen, aber Krankenschwestern, Pflegerinnen, sind wahnsinnig viele Frauen tätig, also überwiegend. Und die kriegen nicht unbedingt in einem Land wie Bangladesch zum Beispiel den Zugang zu den ersten Impfungen. Das ist etwas, wofür sich Care auch stark macht, dass die wirklich in erster Reihe mit den Patienten und Patientinnen arbeiten, als erstes auch einen Zugang zu einer Impfung kriegen müssen, um sich einfach selbst zu schützen, damit die medizinische Basisstruktur aufrechterhalten bleibt. Das war ja doch auch bei uns im Vorjahr zumindest auch ein Thema, richtig? Und wie ist da Ihr Eindruck? Ist das gut angenommen worden beim medizinischen Personal bei uns?
Also die Priorisierung war nach den allergefährdetsten in den Alters- und Pflegeheimen dann natürlich sofort jenes medizinische Personal, das an erster Linie steht und das vor allem in der Betreuung von Patientinnen und Patienten involviert ist. Das ging dann, sobald ein bisschen mehr Dosen da waren, relativ zügig. Und ich glaube, bei denen, die wirklich mit diesen Patientinnen und Patienten zu tun hatten, ist das auch gut angenommen worden. Vielleicht an den Randfransen ein bisschen weniger, die das einfach direkt nicht gesehen haben. Aber das medizinische Personal in den Krankenhäusern hat schon gewusst, worum es geht. Und die sind inzwischen auch, glaube ich, wirklich zu einem hohen Prozentsatz geschützt, was auch wirklich wichtig ist.
Sehr gut, weil das ist eben eine unserer Kernforderungen auch als Care, dass alle Menschen, Männer und Frauen, die in erster Linie mit Covid-Patienten arbeiten, auch wirklich als erstes den Schutz bekommen sollten.
Was auch für die Logistik in den Krankenhäusern ganz, ganz wesentlich ist, wenn eben diese noch ausfallen. Auch das ist ja bei uns immer wieder so ein Thema gewesen, warum macht man nicht mehr Intensivbetten? Aber das ist sowohl bei uns als auch in der dritten Welt nicht einfach ein Bett, das man hinstellt. Das ist eine Logistik mit viel Personal, die das auch können müssen. Und wenn diese ausfallen, die eh schon nicht sehr viele sind, dann ist das katastrophal.
Können Sie uns sagen, wie viel brauche ich, wenn ich jetzt ein Intensivbett habe, wie viel Personal rechne ich für ein Intensivbett und für ein normales Bett?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich, wie Sie Intensivmedizin definieren. Ja, und das kann man auch nicht wirklich vergleichen, weil wir auf der einen Seite Menschen haben in so intensivierten Überwachungsbetten. Das ist ein etwas höherer Personalschlüssel als auf der Normalstation. Ein echtes Intensivbett, das sind unter Umständen 20 Leute für einen Patienten.
Weil Care baut jetzt in Indien. Wir werden natürlich immer von den jeweiligen Regierungen aufgefordert und eingeladen, mit dem nationalen Impfplan zusammenzuarbeiten. Es ist nicht so, dass Care irgendwo Impfstoff kaufen kann. Das können auch wir nicht. Der Impfstoff wird immer von der jeweiligen Regierung besorgt. Und Care arbeitet dann Schulter an Schulter mit den jeweils Regierungsverantwortlichen im Aufbau der medizinischen Notfallinfrastruktur.
Das heißt, diese Dosen, von denen Sie gesprochen haben, die sind einmal nur gewünscht, genau. Aber sie sind noch nicht da.
Sofern sie verfügbar sind, wird auch priorisiert, sowohl in Indien als auch in Bangladesch, als auch in Nepal, auch in Lateinamerika. Ich habe gestern mit Ecuador besprochen, die haben auch eine Priorisierung. Und das Wenige, was da ist, wird dann eine große Organisation wie Care gefragt, was unser Vorschlag ist, wie das quasi aufgeteilt werden soll. In Indien zum Beispiel richten wir, das würde wahrscheinlich als Covid-Lazarett bezeichnet werden, wirklich schnell Spitäler, also so Lazarette, wo Covid-Patienten, die nicht ganz schwere Fälle sind, aber auch nicht zu Hause gepflegt werden können, Sauerstoff kriegen, isoliert werden und wo es auch das Personal und die Medikamente dafür gibt, dass man die Leute behandeln kann. Da haben wir in Nordindien 5 als Care bis jetzt errichtet und wir haben von fast jedem Bundesstaat Anfragen, das auch zu tun. Das ist so quasi eine Zwischenstation. Das ist natürlich etwas, was sehr viel Geld kostet, sehr viel Aufwand für uns als Organisation auch bedeutet. Aber dank der zahlreichen Spenderinnen und Spender, die uns vertrauen und die verstanden haben, dass Es wird keine Lösung geben für ein Land oder auch nicht nur für Europa. Es gibt nicht umsonst den Spruch, wir sind sicher, wenn alle sicher sind, weil wir leben, bis jetzt haben wir ganz gerne in einer globalisierten Welt gelebt. Wenn man hier rausschaut, sieht man schon manche von uns in Urlaubsstimmung. Man muss nur daran denken, dass man möglicherweise nicht alleine reist und auch möglicherweise nicht alleine zurückreist. Das heißt, wenn man daran denkt, wirklich jetzt eine Fernreise oder auch so, wie es in unserem Beruf ja notwendig ist. Wir sind ja nur mehr stationär seit über einem Jahr. Auch wir warten darauf, dass wir wieder mit unseren Partnern in den Ländern, wo wir tätig sind, auch mal face-to-face zusammenarbeiten können. Aber das wird es halt erst wieder geben, wenn wirklich das weitgehend besiegt ist, das Virus. Oder wie sehen Sie das? Immerhin mit Traveldoc haben Sie ja viel Einblick und Erfahrung.
Ja, wir vergessen immer ein bisschen, dass Reisen natürlich nicht nur die Urlaubsreisen sind. Da wird im Moment sehr gebremst und die Menschen sind auch noch ein bisschen ängstlich. Aber wenn man sich jetzt außerhalb der Pandemiezeiten die Flugbewegungen ansieht, dann ist ein Großteil davon natürlich professionelles Fliegen und professionelles Reisen. Und das wird gern vergessen, dass das nicht einfach alles zum Stillstand kommen kann und gekommen ist. Und solange die Virusaktivität auch nur in einem dieser Länder hoch ist, wird natürlich wieder eingeschleppt und wird natürlich auch die Möglichkeit von, wir haben sie ja alle benannt, liebevoll nach den Ländern, aus denen sie herstammen, die verschiedenen Mutanten, das wird uns begleiten, wenn wir es nicht schaffen, die Häufigkeit der Erkrankung auch in den ärmeren Ländern zu senken.
An sich sind ja diese Mutanten etwas ganz Normales.
Ja, natürlich, das tun Viren gern. Ne? Also, beziehungsweise es passiert ihnen. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was Viren bewusst machen. Fehlt ihnen relativ viel Bewusstsein. Sondern sie sind einfach generell schlampig. Das heißt, beim Vervielfältigen, bei der Vermehrung passieren ihnen ständig Fehler im Abschreiben ihrer Erbinformation. Und ein Großteil dieser Fehler münden dann in einem neuen Virus, das schlecht funktioniert und das meistens gar nicht weiterkommt. Und durch reinen statistischen Zufall können aber eben auch Varianten entstehen, die einen Vorteil gegenüber ihrer Herkunftsvirusmutter haben, die sich vielleicht leichter übertragen lassen, die vielleicht leichter in der Umwelt länger bestehen können, die vielleicht besser an eine Wirtszelle andocken können. Lauter Vorteile dann in der Weitervermehrung. Und die setzen sich dann durch.
Das heißt, wenn ich Ihnen zuhöre auf Autozeit in Holstein, denke ich mir, es wird noch einige Zeit auf Long Distance sein, die Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern weltweit.
Also ich denke, gerade im Beruflichen, wo Sie ja genau wissen, mit wem Sie zu tun haben, wird es dann sehr wohl möglich sein, auch wieder ganz normal miteinander zu arbeiten, weil Sie ja in genau so einer kleinen Tasche arbeiten. Mhm. Sie wissen, dass auch ihre Partner geimpft sind oder immun sind, können das auch relativ gut steuern. Für Menschen, die eben dann irgendwo hin müssen, wo sie keine Ahnung haben, was sie erwartet, wird es viel schwieriger sein.
Also die klassische Überseeurlaubsreise wird nicht ganz so.
Es kommt darauf an, es gibt sehr viele Menschen, die unter einer Urlaubsreise einfach verstehen, dass sie hier in den Flugzeug steigen, am Urlaubsziel aussteigen, vom Taxi abgeholt werden und dann im Fünf-Stern-Ressort ihre 2 Wochen verbringen. Das wird bald wieder möglich sein, weil das auch so definierte Strukturen sind, die man ganz gut abschotten und sichern kann. Jemand, der sich den Rucksack packt und sagt, 6 Monate durch Südostasien, juhu, keine Ahnung wohin, das wird noch eine Zeit lang.
Das, was man langläufig in unserer Altersklasse, ich glaube, ich darf das sagen, unter Reisen verstanden hat, wird so schnell nicht mehr möglicherweise zurückkommen, bis wirklich die Pandemie besiegt ist. Jetzt hätte ich zum Abschluss noch eine persönliche Frage an Sie. Wie sind Sie denn ganz persönlich mit dieser Situation? Weil ich glaube, in unserer Lebensspanne war das jetzt so global gesehen eins der schlimmeren Dinge, die wir erlebt haben.
Ja, das kann man, glaube ich,
wirklich unbestritten sagen. Es war schlimm genug, aber da wir nicht im Nahen Osten leben, haben wir keinen Krieg gehabt, nicht am Balkan. Also es war schlimm genug, aber ich glaube, es gibt durchaus vielleicht noch auch andere sehr, sehr schlimme Dinge. Aber wie sind Sie ganz persönlich damit umgegangen, dass das, was Sie bisher vielleicht auch woanders beobachtet haben, jetzt auf einmal uns direkt betroffen hat? Was hat das mit Ihnen gemacht?
Na, es war medizinisch gesehen natürlich eine unglaublich spannende Zeit, ist es noch, weil wenn Sie etwas vom Anfang, von seiner Entstehung über all das Wissen, das man so dazulernt, mitverfolgen können live, ist das aus medizinischer Sicht was unglaublich Spannendes, noch dazu in meinem absoluten Spezialgebiet. Ich hätte trotzdem darauf verzichten können, weil ich eben nicht nur Reisemedizinerin bin und das mein gesamtes berufliches Umfeld komplett auf den Kopf gestellt hat, sondern auch selbst gerne reise. Hat es mich schon viele spannende Reisen, die schon fertig geplant waren und auf die ich mich gefreut habe, gekostet. Es war ein sehr anstrengendes Jahr, weil wir völlig umstrukturieren mussten, auch in der Ordination vieles umstellen mussten, versuchen mussten, einen neuen Weg zu finden durch das alles durch. Viele, viele Anfragen hatten, Menschen beruhigen mussten, versuchen mussten, auch in der Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen zurechtzurücken, weil es bisher in meinem Erleben noch keine Erkrankung gegeben hat, die medial so begleitet worden ist und die von jedem besprochen worden ist,
mit allen Vor- und Nachteilen. 8 Millionen Virologen.
Bei Gott, ja. Egal, wo sie gesessen sind, hinter und vor ihnen wurde über Epidemiologiekurven und Impfungen diskutiert. Das ist zwar auf der einen Seite sehr, sehr schön, dass Medizin und Wissenschaft jetzt plötzlich so tief in die Menschen hineingedrungen sind, aber natürlich gab es keine Basis dafür, kein Wissen, was denn eigentlich normal ist, und ist deswegen sehr viel falsch und schlecht aufgefasst worden. Da war viel zu tun, was uns viel Zeit gekostet hat. Aber definitiv, trotz allem subsumierend, wir leben in einer Luxussituation. Das kann ich für mich persönlich nur sagen. Es gibt einfach so viele Menschen, die unter dieser Pandemie ganz anders gelitten haben, weil sie ihren Beruf verloren haben, weil sie eine Lebenssituation haben, die extrem herausfordernd ist von den Wohnbedingungen mit Kindern. Das ist etwas anderes und da möchte ich auf meinem hohen Niveau nicht jammern.
Ich danke der Frau Dozentin Hollenstein von TravelDoc sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich nehme durchaus einen positiven Ausblick auf die Zukunft mit. Wir werden es einerseits lernen, besser mit Covid umzugehen. Andererseits werden wir doch einen hoffentlich globalen Impffortschritt erzielen und wir müssen danach trachten, dass die Impfung kein Luxus ist, sondern wirklich breite Bevölkerungsgruppen weltweit erreicht und das wird einfach seine Zeit dauern und damit müssen wir leben und damit müssen wir auch arbeiten. Insofern, wenn man sich engagieren möchte und einem nicht egal ist, wie es allen anderen geht, abseits von einem selbst, ist CARE eine gute Möglichkeit, dies zu tun. Ich hoffe, Sie haben einige interessante, vielleicht auch Neuigkeiten aus diesem Gespräch mitnehmen können und freue mich bereits jetzt auf das nächste Mal. Vielen Dank.
Danke auch.